Hallo, guten Morgen, liebe Geschwister, ich grüße euch. Ganz besonders die Täuflinge, jetzt suche ich eure Gesichter. Mit der heutigen Predigt möchte ich mich natürlich in erster Linie heute an euch wenden. Es ist eine Predigt für euch Täuflinge. Und bedeutet natürlich nicht, dass die anderen jetzt abschalten können und jetzt geht. geht. Ich hoffe, ihr bleibt und hört auch zu. Das Wort Gottes ist für alle. Es ist reich für alle, vor allem für alle die, die mit Freuden das aufnehmen, die Freuden, mit Freuden das hören. Von daher seid ihr herzlich mit eingeladen, die Predigt, die an die Täuflinge gilt, auch mitzuhören. Ich muss ehrlich gestehen, habe schon etwas gerungen, welche Predigt ich heute halten soll. Wir haben vor zwei Sonntagen in der Gemeinde hier von dieser Kanzel mit einem Studium des ersten Johannesbriefes begonnen. Und ich dachte, soll ich darin weiter predigen oder soll ich eine extra Taufpredigt predigen? Und das war wirklich ein innerlicher Kampf. Und ich habe mich entschieden, weiter zu predigen. Und nachdem ich heute das jetzt so erlebt habe, miterlebt und mitgehört und gesehen habe, bin ich auch froh darüber, dass ich es getan habe. Und ich hoffe, dass ihr auch gleich hören und sehen werdet, warum das so ist. Wir haben in den letzten zwei Sonntagen für all die Gäste, Familien, Freunde, die heute dabei sind, die letztes Mal eben nicht dabei waren. Wir haben das Studium angefangen vom ersten Johannesbrief, eine Predigtreihe darüber und was die Bedeutung war, also warum hat Johannes diesen Brief geschrieben? Und es ging darum, dass er es geschrieben hat, damit wir, die Kinder Gottes, eine völlige und vollkommene Freude erleben. Darum geht es. Das ist das Ziel Gottes mit jedem Einzelnen seiner Kinder, dass sie eine vollkommene Freude erleben. Sein Ziel, seine Rettung, sein Ziel seines Wirkens an uns und ins diese Freude hineinzuführen, Ziel unseres Glaubens. Aus dieser Freude heraus, die uns gegeben ist, die uns dann geschenkt wird, aus dieser Freude heraus beten wir und verherrlichen wir ihn. Aus dieser Freude heraus fließt die Dankbarkeit ihm gegenüber. Aus dieser Freude heraus bekommen wir auch wirklich Kraft und in schwierigen Zeiten, in unseren Kämpfen zu widerstehen und zu überstehen. Diese Freude gibt uns Kraft in Zeiten der Prüfungen. Wie kommt aber diese Freude zum Stande? Wie bekommen wir diese Freude? Und das ist die Botschaft von diesem herrlichen Brief. Die Freude kommt aus der Gewissheit unserer Rettung. Das ist Heilsfreude. Das ist die Gewissheit, dass ich in Jesus Christus die Vergebung all meiner Sünden habe, dass ich in und durch Jesus Christus von dem Vater, von Gott selbst so geliebt bin, wie der Vater den Sohn liebt. Und da ist die Gewissheit, dass ich Vergebung all meiner Schuld habe. Aber da ist noch mehr und da möchte ich euch heute etwas mit hineinnehmen. Aber der Schlüssel zur Gewissheit der vollkommenen Freude ist der Weg durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. So, in und durch diesen Glauben an Jesus Christus bekommen wir Gewissheit und in und durch diese Gewissheit bekommen wir eine vollkommene Freude. Ich möchte euch den Predigttext für heute vorlesen, es sind nur zwei Verse, eigentlich nur einer. Im ersten Johannesbrief, wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, ich lese die zwei Verse, Vers 3 und Vers 4. Johannes schreibt: Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Als ich gerade das so miterlebt habe, die Zeugnisse gehört habe, dass den Glauben gesehen und gespürt habe in meinem Herzen, was stieg in meinem Herzen auf? Wirklich tiefe Freude. Eine tiefe Freude, wo ich dachte, wie soll ich jetzt predigen? Ja, mit meinen Gedanken bin ich da und tief bewegt. Aber genau das ist es, was letztendlich der Johannes schreibt. Sie verkündigen, sie bezeugen, sie predigen dieses Evangelium mit einem Ziel, damit sie und dass wir alle an der gleichen Freude teilhaben. Und das habe ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich das gehört und gesehen habe, dann ist mir wirklich Freude ins Herz gekommen, ein bisschen so auch durch die Augen hindurch gekommen. Das ist Freude, das zu erleben, Freude, das zu sehen, Freude, das zu hören. Von daher denke ich, es ist ein guter Text heute, darüber nachzudenken, was Johannes uns hier genau sagt. Ich möchte, bevor ich das hier auslege, nochmal beten. Und ihr könnt gerne sitzen bleiben, wenn ihr sagt, nein, ich muss aufstehen, dann steht auf. Ich muss aber kurz noch mit meinem Herrn reden. Ja. Jesus Christus, es ist dein Wort und Du redest durch dein Wort, redest zu unseren Herzen, bewirkst das, was es bewirken soll. Und das ist mein Gebet, Herr, wenn wir jetzt das lesen, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass es diese Wirkung haben. Diese Wirkung, das Ziel zu haben, in uns eine vollkommene Freude zu schenken und zu wecken und zu bewahren. In deinem Namen will ich das bitten, Jesus. Amen. Die Botschaft dieses herrlichen Briefes ist also eine tiefe, vollkommene Freude durch die Gewissheit unserer Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. In den ersten Versen von diesem Kapitel und im Einstieg, den ersten vier Versen, beschreibt Johannes, wie man zu dieser vollkommenen Freude kommt. Eigentlich ist es ein Weg zu dieser vollkommenen Freude, ein Weg zu dieser Gewissheit des Glaubens. Und er beschrieb das in dem ersten Vers. Er schreibt so und sagt, ich lese euch vor, übrigens habt ihr schon aufgeschlagen eure Bibel? Ja. Die anderen dürfen es da bestimmt gleich mitlesen. Johannes 1, ab Vers 1 heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Der erste Schritt zur Gewissheit ist, dass wir dem Zeugnis der Apostel glauben. Johannes schreibt und sagt und gibt uns den Grund, warum wir wirklich sicher sein können, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er wirklich auf diese Erde gekommen ist, dass er wirklich für uns gelebt, gelitten und gestorben und auch wirklich auferstanden ist. Und das Erste, was Johannes sagt, er sagt, wir haben es gesehen. Wir haben es wirklich, wir haben ihn kennengelernt. Wir sind Augenzeugen, wir haben wirklich mit ihm gelebt, 3 Jahre lang, wir haben das gehört, was er geredet hat, wir haben gesehen, was er getan hat, wir haben all die Wunder erlebt, wir haben gesehen, wie er gelitten hat, wir haben gesehen, wie er gestorben ist und wir haben auch gesehen, wie er auferstanden ist. Wir haben, nachdem er auferstanden ist, wir haben ihn ganz genau uns angeschaut und er ist wirklich. Wir haben ihn betastet und wir haben ihn angeschaut und er ist wirklich von den Toten auferweckt worden. Er lebt wirklich. Das ist der erste Vers und das ist der erste Weg zur Gewissheit. Johannes sagt, wir kennen ihn und wir haben ihn wirklich kennengelernt und bezeugen euch und sagen, es gab wirklich diesen Mann, diesen Jesus und er ist wirklich gestorben und er ist auch wirklich auferstanden. Das ist das Erste. Und er sagt, wir haben es mit unseren irdischen Äuglein gesehen. Wir haben es mit unseren Ohren gehört, also mit diesen wirklichen Ohren, also buchstäblichen Ohren. Und wir haben es auch mit unseren Händen das betastet, dieses Wort des Lebens. Wir haben es wirklich erlebt. Das ist das Erste, was in dem Vers 1 sagt. Aber er sagt, es braucht noch mehr. Und was sie erlebt haben, war mehr als nur, dass sie ihn buchstäblich als eine historische Person erlebt haben. Einen historischen Jesus, der auf die Welt kam, Mensch wurde, starb und auferstand und in den Himmel auffuhr. Es braucht noch etwas anderes, um wirklich zu dieser Gewissheit zu kommen und diese Freude zu erleben. Und das sagt er in Vers 2. Schaut mal, da heißt es, und das Leben ist offenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Das ist der zweite Schritt auf diesem Weg zur Gewissheit, der zweite Schritt auf dem Weg zu der vollkommenen Freude. Es muss uns offenbart werden. Es reicht nicht nur, dass die Jünger Jesus wirklich mit ihren natürlichen Augen gesehen und gehört und mit natürlichen Händen betastet haben. Es war ein wichtiger Schritt für sie, aber als auferstanden ist, haben sie erstmal, obwohl sie es gesehen und betastet haben, waren sie voller Zweifel, ob es wirklich ist. Sie haben sogar gedacht, vielleicht ist es ein Geist. Obwohl sie voller Freude waren sie unsicher. Das heißt, zu den natürlichen Augen und zu den natürlichen Ohren muss noch etwas dazukommen. Und zwar geistliche Augen und geistliche Ohren. Und Johannes sagt, wir haben also es nicht nur mit den natürlichen Augen und Ohren gesehen und erlebt, sondern wir haben es auch mit anderen Augen erlebt und gesehen und gehört. Und zwar mit geistlichen Augen und mit geistlichen Ohren. Warum? Uns wurde es offenbart. Uns wurde offenbart, Gott hat uns gesagt und gezeigt, wer er ist. Dass dieser Jesus Christus nicht einfach nur ein Jesus von Nazareth war, nicht nur einfach ein guter und moralisch oder ein toller Mensch, sondern dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass er wirklich beim Vater war, vor Grundlegung der Welt, bei Gott war und Gott war, dass er wirklich das Leben selbst nicht nur hat, sondern das Leben ist, weil er vor Ewigkeit er schon immer war, das muss offenbart werden. Und Johannes sagt, uns wurde es offenbart. Wir haben es nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Und es gibt einen Unterschied an diesen Menschen, Jesus Christus zu glauben und zu sagen, ja, ich glaube, es gab einen Jesus. Und an ihn zu glauben, nämlich mit geistlichen Augen ihn zu sehen und mit geistlichen Ohren zu hören. Es gibt einen himmelhohen Unterschied. Und viele glauben an einen historischen Jesus. Aber sie glauben ihn nicht in der Art und Weise, wie Jesus sich den Aposteln offenbart hat. Es braucht mehr, es braucht göttliche Offenbarung, um ihn wirklich zu sehen. Und das sagt Johannes, das ist der zweite Schritt. Und wir haben das erlebt. Wir haben erlebt und wir kennen ihn so. Uns wurde es erklärt, wer er wirklich ist. Uns wurde gesagt, wer er ist. Schaut mal, was Johannes sagt. Er sagt, wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch, das ewige Leben, dieser Jesus Christus ist das ewige Leben. Und das wurde uns offenbart. Er ist selbst das ewige Leben. Warum? Und dann erklärt er, warum Jesus das ewige Leben ist, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Er war selbst bei dem Vater. Warum sagt der Vater? Weil Gott als Vater bezeichnet, als Ursprung allen Lebens. Er ist die Quelle allen Lebens. Und Johannes sagt, und uns wurde offenbart, dass Jesus dieses Leben ist. Uns wurde es gezeigt. Was Johannes hier beschreibt, ist das, was er selbst von Jesus gehört hat. Darf ich euch heute auch nochmal einladen, mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen und Kapitel 17 mit mir zu lesen, nochmal da reinzulesen. Das ist das gewaltige, hohe priesterliche Gebet von Jesus, dass er laut betete, damit die Jünger es hören. Und mit welchem Ziel? Johannes 17, Vers 13, schaut mal, warum hat Jesus dieses Gebet gebetet? Er sagt, jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Also der Inhalt dieses Gebets ist darum laut gebetet worden, dass die Jünger das hören und nachdem sie es hören, es glauben und daraus eine tiefe Freude sie erfüllt. Also Jesus wollte unbedingt, dass sie das hören. Was hat er gebetet? In der letzten Predigt haben wir drei Punkte hier aus diesem Gebet kurz angeschaut. Jesus bat für seine Jünger, dass sie bewahrt werden. Er bat, dass sie geheiligt werden und er bat, dass sie vollendet werden. So, das ist, und Jesus sagt, Vater, ich will, dass sie hören, dass wir dafür sorgen, dass sie bewahrt werden. Und das soll in ihnen Freude wecken. Die sind sicher, weil wir dafür sorgen, dass sie bei mir bleiben. Wie? Ich will, dass sie geheiligt werden, damit sie bei uns bleiben. Vater, das will ich. Und ich will, dass sie dann dort sind, wo ich auch bin, nämlich in der Ewigkeit. Vater, das will ich. Und er wollte, dass die Jünger das hören, dass das der Wille von Jesus ist. Und dass er es mit dem Vater abgesprochen hat. Und wenn der Vater und der Sohn etwas wollen, was ist denn dann unmöglich? Sollte ihnen ein Ding unmöglich sein? Natürlich nicht. Und dieses Wissen sollte diese Freude in uns wecken. Wir wissen, dass er mit uns das vorhat und was er will und es wird geschehen. Aber er hat, bevor er diese Dinge aussprach, hat er etwas anderes gesagt. Und ich möchte euch bitten, mit mir Vers 2 und folgende, nein, ja, Vers 1 und folgende zu lesen. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Jesus beginnt und sagt, Vater, du hast mir die Vollmacht gegeben. Ich bin derjenige, der allen Fleisch, also allen Menschen, das ewige Leben geben kann. Er ist derjenige, der nicht nur das ewige Leben hat oder ist, sondern er ist auch der Einzige, der vom Vater diese Vollmacht hat, dieses ewige Leben zu geben. Wir verstehen, dass unsere Gewissheit, unsere tiefe Freude, vollkommene Freude aus der Gewissheit des ewigen Lebens kommt. Und Jesus betet und laut und sagt, Vater, ich will, dass die Jünger hören, dass ich es bin, der ewiges Leben gibt. Ich habe die Vollmacht. Und ich gebe denen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ich lese Vers 2. Wie du mir Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass ich allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass ihr dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ist das ewige Leben? Das ewige Leben ist nicht nur eine Zeit nach unserem Tod, worin wir alle hinkommen wollen, hoffentlich eben nicht in die Hölle, sondern das ewige Leben bekommen. Das ist zu kurz. Das ewige Leben ist weit mehr. Und ich möchte euch gleich zeigen, was das mit der heutigen Taufe von euch zu tun hat. Was hat das ewige Leben und diese Verse, die wir gleich anschauen, was hat das mit eurer Taufe zu tun? Ich hoffe, mir gelingt es, das euch zu zeigen, dass es auch eine Taufpredigt wird. Ja? Jesus sagt, das ewige Leben ist das, dass wir erstmal ihn, den Vater und den Sohn, erkennen. Das ewige Leben beginnt damit, mit dieser Erkenntnis. Und er sagt, was ist diese Erkenntnis? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wer den Vater erkennt, wer ist, nämlich das Leben selbst. Und wer erkennt, dass Jesus Christus der Sohn von diesem Vater ist, der das Leben selbst ist, der hat ewiges Leben. Schaut mal, ewiges Leben beginnt mit der Erkenntnis, beginnt mit dem Verständnis, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist. Wer ein falsches Verständnis von Gott dem Vater hat und ein falsches Verständnis von Jesus Christus dem Sohn, was hat er nicht? Kein ewiges Leben. Ewiges Leben ist ein richtiges Verständnis zu haben über den Vater und über den Sohn. Und auf welchem Weg, und zwar man ewiges Leben bekommt, und zwar nur durch ihn. Er gibt das ewige Leben, weil er bei dem Vater war und das Leben in sich selbst hat. Das bittet Jesus. Und dann lese ich euch ab Vers 6 weiter. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Darum geht's. Das ist die Erkenntnis. Jesus sagt, Vater, weißt du was? Sie haben es gehört. Ich habe es ihnen offenbart. Und sie haben das, was ich ihnen offenbart habe, nämlich, dass ich von dir komme und das Leben bringe. Sie haben das geglaubt. Sie haben das geglaubt und das sogar bewahrt. Sie haben es nicht weggetan. Das ewige Leben beginnt damit, nicht nur an einen historischen Jesus zu glauben, den es wirklich gab, sondern an das zu glauben, was der Vater in und durch den Sohn offenbart, nämlich wer er ist, woher er kommt und was er getan hat, was er tut und was er uns zu geben vermag. Er allein gibt uns das Leben, ewige Leben. Und darum schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, im Vers 2 und sagt, wir haben es gesehen, wir haben es gehört und uns wurde es offenbart. Von wem redet er? Wer sind die uns? Das sind die Apostel. Den Aposteln hat Jesus Christus es offenbart. Warum? Damit sie zu dieser völligen Erkenntnis kommen, dass sie in die völligen Gewissheit kommen, dass sie in Jesus Christus das ewige Leben haben. Und damit sie so zu dieser völligen Freude kommen. Aber es gibt noch mehr, warum Jesus es den Aposteln offenbart hat. Jetzt geht mit mir Johannes Kapitel 1, Vers 3 nochmal. Vielleicht ein Lesezeichen, Johannes 17, da lesen wir gleich nochmal kurz rein. Schaut mal, da heißt Folgendes in Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Jetzt sagt Johannes, was wir gesehen, was wir betastet, was wir all das erlebt haben, das heißt, was wir mit natürlichen Augen und mit natürlichen Ohren und mit unseren Händen, alles, was wir erlebt haben, das bezeugen wir euch. Aber noch mehr, was uns offenbart worden ist, was wir gehört haben vom Vater selbst, das verkündigen wir euch mit einem Ziel. Was ist das Ziel? Damit wir alle Gemeinschaft haben. Darum geht es. Darum, das ist der Auftrag. Das ist der Grund, warum die Apostel das gesehen haben. Das ist der Grund, warum die Apostel das ihnen es offenbart worden ist. Der Grund ist, damit sie es uns verkündigen und damit wir das Gleiche haben, was sie haben. Damit wir an den gleichen Anteil haben, an was sie Anteil haben. Ich weiß nicht, wie ihr den Begriff Gemeinschaft definiert. Was ist für euch Gemeinschaft? Ich habe einen lieben Bruder, der sagt mir, mir fehlt Gemeinschaft. Ich habe keine Gemeinschaft. Ich wünsche mir so Gemeinschaft. Und ich weiß, was er damit meint. Er würde gerne einfach Zeit mit mir verbringen. Würde gerne mit mir essen, vielleicht Fahrrad fahren, spazieren gehen, Zeit miteinander verbringen. Ich weiß nicht, was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft ist doch von der Definition und vom Gedanken her, ist Gemeinschaft, wenn wir etwas teilen, oder? Gemeinschaft bedeutet zum Beispiel, gleichen Ort zu teilen. Wir haben jetzt gerade Gemeinschaft, weil wir gerade in einem gleichen Raum sind. Darum haben wir Gemeinschaft. Gemeinschaft ist dann, wenn wir jemanden zu essen einladen und das gleiche Essen essen, oder? Dann ist das Gemeinschaft. Wenn wir jemanden einladen zum Essen und sagen, isst du zu Hause und ich esse zu Hause und dann schreiben wir, wie hat es geschmeckt, das ist nicht wirkliche Gemeinschaft, oder? So, wir haben heute Gemeinschaft, jeder für sich macht was. Das ist nicht wirklich. Deswegen trifft man sich an einem Ort. Man teilt einen Ort, man teilt eine Zeit, man teilt ein Essen, man teilt ein Trinken. Also, ich verstehe, was ich meine, ein Trinken. Das bedeutet Gemeinschaft. Man erlebt etwas gemeinsam. Und was man gemeinsam hat, das teilt man miteinander. Man teilt zum Beispiel Geschichten miteinander, Erlebnisse miteinander und dann hat man Gemeinschaft miteinander. Das ist ein tiefer Begriff mit viel Inhalt. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das kompakt, das Großartigste, was es eigentlich gibt, das irgendwie erklären. Aber es geht letztlich um diese Gemeinschaft und die Gemeinschaft bedeutet im Kontext der Bibel Teilhabe. Man hat an etwas teil oder man ist eins. Und wenn Johannes sagt, der Grund, warum wir das verkündigen, der Grund, warum wir Jesus so erlebt haben, der Grund, warum Gott sich uns so offenbart und uns Jesus erklärt hat, wer er wirklich ist, hat ein Ziel. Wir sollen predigen, wir sollen es verkündigen, damit auch ihr an dem gleichen Anteil habt wie wir. Johannes sagt nicht, wir verkündigen euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Das heißt, Johannes sagt nicht, damit wir jetzt soziale Schnittmenge hat. Johannes meint nicht, okay, hört das Wort und dann geht immer dahin, wo die Aposteln sind und habt mit denen Gemeinschaft. Abgesehen davon, die meisten waren schon tot. Schwierig, mit allen Aposteln Gemeinschaft zu haben. Es geht hier mehr um eine soziale Interaktion. Gemeinschaft ist mehr als wir treffen uns und sind an einem gleichen Ort. Gemeinschaft ist mehr, wir essen einen Kuchen zusammen. Oder wir machen eine Unternehmung, spielen Volleyball. Das trägt alles zur Gemeinschaft, darum machen wir es, weil wir diese Gemeinschaft spüren. Man macht es nicht mehr allein. Aber Gemeinschaft im Sinne, was Johannes sagt, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Johannes meint damit, damit auch ihr das Gleiche erlebt, an dem gleichen Anteil habt, mit im gleichen eins seid wie wir. Denn wir haben Jesus kennengelernt und wir haben eine Gewissheit unserer Rettung bekommen. Und wir wünschen, wir predigen euch, wir verkündigen euch das mit diesem Ziel, damit ihr die gleiche Gewissheit bekommt wie wir. Und damit ihr die gleiche Freude habt. Das ist Gemeinschaft. Dass ihr das Gleiche habt, was wir haben. Darum verkündigen wir euch das. Und wir bezeugen, ist es wirklich wahr. Wir wünschen euch, dass ihr mit uns eins seid. Liebe Geschwister, Gemeinschaft entsteht dann, wenn man das gleiche Verständnis hat. Gemeinschaft entsteht dann, wenn man die gleiche Erkenntnis hat. Gemeinschaft entsteht da, wenn man den gleichen Glauben hat. Gemeinschaft entsteht da, wenn man das gleiche Leben teilt. Und das ist für mich ein tiefer Gedanke. Schaut mal, ich rede nicht mal von mir. Es gibt zwei Menschen, die sich gefunden haben und sie lieben einander. Was ist das Ziel von ihrer Liebe? Sie wollen gemeinsam ein Leben teilen, oder? Deswegen gibt es Hochzeit. Deswegen gibt es Heirat. Zwei Menschen teilen dann ein Leben. Was ist das für ein Leben und eine Gemeinschaft, wenn zwei zusammenkommen und sagen, okay, du wohnst in der Wohnung, ich wohne in der Wohnung. Ist das Ehe? Ist das Gemeinschaft? Der Gedanke ist doch der, du hast gerade dein Leben gelebt, mit all deinen Vorzügen, mit deinen Vorstellungen, mit allen Arrangements, all das, deine Zielrichtung, das war dein Leben. Und ich habe mein Leben gelebt. Und dann trifft man sich und verliebt man sich einander und dann entscheidet man, ein Leben zu leben. Was bedeutet das? Passiert so, verschmilzt man dann ineinander und läuft man immer so zusammen? Immer mit der gleichen Hand so. Nein, oder? Ich sehe hier viele Ehepaare. sind unterschiedlich von ihrer Beschaffenheit, von ihrem Verhalten, von ihren Vorstellungen, aber sie leben ein gemeinsames Leben. Sie teilen sich ein Leben. Das heißt, das bedeutet, dass sie gemeinsam sich ihnen klar werden, was ist dieses Leben? Was macht das Leben aus? Was macht man gemeinsam in diesem Leben? Es gibt bestimmte Dinge, die wichtig sind, wenn man gemeinsam lebt. Nur zum Beispiel, man bleibt an einem Ort gemeinsam, oder? Im besten Fall ein Bett, ein Tisch, alles zusammen. Das ist man teilt das Leben miteinander. Was ist das für eine Beziehung, was ist das für ein Leben, wenn jeder neben sich lebt? Es gibt solche Ehen, es gibt solche Beziehungen, jeder lebt sein Leben. Das ist kein gemeinsames Leben. Johannes sagt, wir verkündigen euch die Botschaft, damit ihr das habt, was wir haben. Und wisst ihr, was sie haben? Ich lese euch Vers 3. Dass ihr die gleiche Gemeinschaft habt wie wir. Was ist diese Gemeinschaft? Er schreibt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich will das anders und kurz formulieren. Johannes sagt, ich wünsche mir, dass ihr das gleiche Leben lebt, das wir leben. Und zwar ist unser Leben mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dieses Leben ist ein ewiges Leben. Wir teilen mit dem Vater und mit dem Sohn ein Leben. Und zwar ein ewiges Leben. Ein Leben, das nicht aufhört. Und wir wünschen euch, dass ihr an dem gleichen Leben teilhabt, das wir auch haben. Am gleichen Leben. Und weil dieses Leben von Gott ist, ist Gott ewig. Absolut. Und weil Jesus Christus der Sohn Gottes ist, ist der Sohn ewig. Absolut. Der Tod konnte ihn ja nicht wegschaffen. Er ist ja wieder auferstanden. Er lebt. Wenn wir Anteil an Gott haben, wenn wir Anteil an seinem Sohn haben, an was haben wir Anteil? An seinem Leben. Wir leben mit ihm. Ich finde, es ist ein so herrlicher, ein so wichtiger Gedanke oder eine wichtige Wahrheit, dass wenn es bedeutet, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir mit seinem Sohn Gemeinschaft haben, das bedeutet, dass wir sein Leben teilen. Das bedeutet Folgendes, wir teilen einen Ort, wir teilen eine Speise. Ihr könnt erinnern, was in 1. Korinther 10 Paulus sagt, wenn wir den Kelch segnen und wenn wir das Brot segnen, schlagt man mit mir auf, bevor ich etwas sage, was in der Formulierung nicht ganz so dasteht. Lass mich mir 1. Korinther 10 euch vorlesen. 1. Korinther 10, ich lese ab Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist es nicht der Kelch der Gemeinschaft? Des Blutes des Christus, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot und ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an einem Brot. Das ist Gemeinschaft, ein Teil zu sein. Gemeinschaft bedeutet, ich habe an Christus genauso Anteil. Ich bin Teilhaber geworden. Ich habe Anteil an ihm, ich habe Anteil an seinem Leben. Und wenn sein Leben aber ewig ist, was habe ich dann? An was habe ich Anteil? Ewiges Leben. Darin schöpft sich die Gewissheit, weil ich Anteil an Gott habe und an seinem Sohn, habe ich das, was sie haben und sind. Ich habe ewiges Leben nicht, weil ich so gut bin. Wir haben das Zeugnis von jedem Einzelnen gehört, weil ich keine Sünden habe, weil ich keine Fehler habe. Ich habe Anteil aus einem Grund, weil ich Anteil an ihrem Leben habe. Und was sie haben, habe ich auch. Für mich ist das Bild ein eindrückliches Bild. Da ist ein Ehepaar. Und weil sie das gemeinsame Leben teilen, werden sie eins. Und ich hoffe, ihr könnt schon ein bisschen weiterdenken. Wenn sie eins werden, was ist die Frucht von diesem Eins? Neues Leben. Es steht neue Frucht. Und dann kommt dieses neue Leben, oder? Und obwohl es das ganze Leben vorher nicht gelebt hat, sich mit den Eltern sich nicht bemüht hat, das Haus nicht gebaut, die Arbeit nicht gemacht, das Bett nicht aufgestellt, Das Essen nicht gekocht, spielt keine Rolle. Aufs Konto nicht gespart. Es kommt zur Welt. Und weil es Anteil an den Eltern hat, was hat es auch? Alles, was ihnen gehört, oder? Ich finde es faszinierend, dieses Leben kommt in unsere Familie und ist ein Teil von uns und somit gehört ihnen automatisch, sogar gesetzlich, wenn wir sterben, erbt er das, oder? Was für ein herrlicher Gedanke. Nur weil er ein Teil von dieser Familie ist, gehört ihm alles. Wenn wir Anteil haben, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Sohn, dann haben wir alles, was ihnen gehört. Wir teilen ihr Leben und alles, was zu diesem Leben gehört. Was für ein faszinierender, herrlicher Gedanke, was für ein Evangelium. Was für ein Evangelium. Was hat es aber jetzt mit der Taufe zu tun? Schaut mit mir Römerbrief. Römerbrief Kapitel 6. Haben wir sogar in den eins der Taufverse. Römer Kapitel 6 ist ein bekannter Text, der uns die Taufe erklärt und was mit der Taufe passiert oder in der Taufe passiert. Und ich möchte euch etwas betonen. Ich lese ab Vers 6, ab Vers 3. Römer 6, ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass so viele auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden in der Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Die Taufe symbolisiert Gemeinschaft mit dem Sohn, Gemeinschaft mit dem Christus. Das bedeutet eins sein mit ihm. Das ist Gemeinschaft. Teilhaben an ihm. Und Paulus sagt, die Taufe, das Abbild dieser herrlichen geistlichen Wahrheit, bedeutet, wenn Jesus gestorben ist und wir Anteil an Jesus haben, dann sind wir mitgestorben. Das verstehen wir. Die Täuflinge ja, sonst hätten sie sich nicht taufen lassen. Wir bezeugen damit, weil ich mit Christus eins bin und Christus gestorben ist, dann bin ich ja auch gestorben. Jesus ist für die Sünden gestorben und ich bin ja auch dann gestorben. Bin ich auch schon für die Sünden gestorben. Dann gibt es ja keine Strafe für mich, weil ich bin ja schon tot. Ich habe ja schon bezahlt mit Christus. Oder Christus für mich und ich mit ihm. Das ist Teilhaben, das ist Gemeinschaft. Johannes sagt, ich predige, wir verkündigen euch, damit ihr Gemeinschaft habt mit dem Vater, dass ihr Anteil an seinem Leben habt. An dem ewigen, heiligen, schönsten Leben. Und dass ihr Gemeinschaft mit dem Sohn habt. Warum? Weil dadurch bekommen wir überhaupt dieses Leben. Wir werden eins mit ihm, dann werden wir eins mit seinem Tod. Und das bedeutet, wir werden eins mit der Vergebung aller Schuld und aller Sünde. Aber jetzt, und das ist etwas, was ich schon immer wieder betont habe, aber etwas vielleicht noch nicht so sehr, und das will ich jetzt betonen. Da heißt das, dass wir nicht nur eins aber sind mit seinem Tod, sondern wir sind auch eins mit seiner Auferstehung. Eins mit seinem Leben. Wenn Jesus aus den Toten auferweckt hat und erlebt, dann gilt es uns genauso, weil wir ja mit ihm Gemeinschaft haben. Was er hat, haben wir ja dann auch. Wenn wir seinen Tod haben in der Taufe, darum machen wir es, aber dann wieder auferstehen, und das ist das Bild, dann haben wir doch auch das, was Jesus hat, nämlich er ist doch auferstanden. Sie haben ihn betastet, die haben angeschaut, er ist auferstanden. Das heißt, wir haben auch dann sein Leben. Wir haben Anteil an seinem Leben. Und darum schreibt er weiter, ich lese Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit Gleichheit seines Todes, so werden auch wir mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir glauben, wir werden mit ihm leben, denn wir sind eins mit ihm. Das ist Gewissheit. Die Taufe bewirkt so, aus dem Grund in mir so eine Freude, weil sie den Täuflingen diese Gewissheit geben soll. Und zwar welche? Die Sünden sind bezahlt worden, du bist in Sünden gestorben, aber auch du hast ein neues Leben bekommen. Ein neues Leben, und zwar ein neues Leben mit Gott und in Gott. in Christus und mit Jesus Christus. Mir fehlt die Zeit jetzt hier, das tiefer zu entfalten. Laufe der Predigt 3, werden wir das noch intensiver anschauen. Aber was ist das für ein gigantischer Gedanke, zu wissen, dass ich das gleiche Leben teilen darf, das Gott hat? Ist es dir bewusst, dass du das gleiche Leben lebst, das Jesus lebt? Du teilst, schau mal, so wie ich mit meiner Frau eins geworden bin, wir teilen das gleiche Leben. Was ist das für ein Leben, wenn ich mit einer anderen Frau permanent Sachen unternehme? Ist das Teilen eines Lebens? Nee, oder? Was ist das für ein Leben, wenn ich alles mache, nur nicht mit meiner Frau? Was ist das für ein Leben? Das ist kein gemeinsames Leben, es ist keine Gemeinschaft, kein Teil des Lebens. Was ist, wenn ich ein Leben lebe, das meine Frau permanent verletzt und zerstört und sie demütigt? Oder was ist das? Das ist doch, ich lebe das Leben, das Jesus hat, ein ewiges Leben. Ich teile mit ihm eine Gemeinschaft, ich teile mit ihm ein Leben. Das heißt, wir teilen einen Ort, wir teilen einen Tisch, wir teilen eine Speise, wir teilen ein Getränk, wir teilen ein Ziel, wir teilen eine Leidenschaft, wir teilen die gleiche Liebe, wir teilen alles miteinander, weil wir das Gleiche haben. Weil wir das Gleiche haben. Wie kann ich sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus, wenn ich ein komplett anderes Leben lebe, das sie leben? Das ist doch kein ewiges Leben. Ich kann nicht sagen, ich habe ewiges Leben, aber lebe komplett ein anderes Leben. Entweder lebe ich das Leben, das mir ich bekommen habe, ein ewiges Leben, in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, oder ich lebe ein komplett anderes Leben. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden. Zu welchem Ziel? Damit auch wir in der Neuheit, also in dem neuen Leben, leben. Damit wir das gleiche Anliegen, schaut mal, was braucht es für Gemeinschaft? Oder was zerstört Gemeinschaft? Gemeinschaft kann ich ja nur haben, wenn ich eins bin, oder? Wenn ich nicht eins bin. Als Gott Adam schuf und gesagt hat, Adam, du brauchst Gemeinschaft. Und dann sagt, okay, wir brauchen jemanden, der an deiner Seite kommt, damit du Gemeinschaft hast. Dann sucht sich Adam alle Tiere und in allen Tieren sucht sich jemand. Und er findet kein Gegenüber. Niemanden, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Nicht eins werden kann. Warum? Weil sie nicht gleich sind. Ein Affe ist halt doch nicht Mensch. Auch wenn es für viele schockiert. Ja? Es funktioniert nicht. Gleiches Zeug, gleiches. Anders funktioniert nicht. So. Und darum macht Gott aus Adam, nimmt er etwas heraus aus seiner Seite, damit es an seine Seite kommt und macht aus ihm eine Frau, eine Eva und dann werden sie eins. Er bekommt eine Gemeinschaft, ein Leben und er sagt, endlich kann ich mein Leben mit jemand teilen. Und sie leben ein Leben und aus diesem Leben ein Erkennen und wenn sie einander erkennen, dann gibt es so eine Gemeinschaft, die neue Frucht hervorbringt. Aber das ist es, um eine Gemeinschaft zu haben, braucht man das gleiche Leben, man muss eins sein, die gleiche Identität. Das passiert, wenn Gott uns neues Leben gibt. Dieses neue Leben ist ewiges Leben, das ist sein Leben. Dadurch bekommen wir das Gleiche, was er hat. Wir werden Teilhaber der göttlichen Natur. Nur darum ist Gemeinschaft und Einssein möglich. Aber wie kann es geschehen, dass ich mit Gott Gemeinschaft habe? Ich sündige Mensch. Ich muss rein sein. Sünde trennt, Sünde zerstört jede Gemeinschaft. Also nimmt Jesus durch seinen Tod all die Sünden weg, damit ich mit Gott in dieser Gemeinschaft leben kann. Und was macht eine Beziehung aus? Man liebt das Gleiche, auch wenn es jetzt für manche schockierend ist. Man liebt das Gleiche. Wie kann ich sagen, ich genieße und liebe die Gemeinschaft, wenn wir komplett verschiedene Dinge lieben? Wie kann ich sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus Christus und wenn ich das liebe, was er hasst? Oder wie kann ich sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott und das hassen, was er liebt? Die Unmöglichkeit. Entweder teilen wir ein Leben oder wir teilen kein Leben. In der Taufe und durch die Taufe, wir werden in Jesus Christus getauft, damit wir mit Gott ein Leben teilen können. ein ewiges Leben, ein Leben, das nicht aufhört. Liebe Geschwister, wir teilen ein Leben, das nicht aufhört. Schenkt es uns Gewissheit? Gewissheit und mit dieser Gewissheit Freude. Ich wünsche, und das, da richte ich mich wirklich an euch, Täuflinge, gezielt im Gebet, geht diesen Gedanken nach, bewegt das vor Gott, was es bedeutet, dass ihr jetzt ab diesem Moment, spätestens ab diesem Moment, ein neues Leben lebt. Und zwar das gleiche Leben, das in Gott ist. Ihr teilt jetzt ein Leben mit Gott. Was für ein herrlicher Gedanke. Ich lebe nicht mehr allein. Nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an ihn. Ich teile mit ihm mein Leben. Ich teile mit mir, mit ihm alles. Möge das für euch eine feste Gewissheit, eine feste Zuversicht geben. Denn alles, was dann Christus ist und hat, ist dann automatisch euers. Und wenn Jesus nie wieder sterben wird, werdet ihr sterben? Wenn Jesus nie für die Sünden sterben muss, müsst ihr für die Sünden sterben? Wenn Jesus jetzt immer lebt, werdet ihr immer leben? Das ist die Gewissheit. Und aus dieser Gewissheit erwächst in uns eine vollkommene Freude. Ich lese nochmal 1. Johannes Vers 3 und 4. Johannes schreibt und sagt, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Das heißt, dass mit ihr genau das Gleiche habt, was auch wir haben. Wir möchten mit euch gerne das teilen. Wir möchten mit euch die Freude teilen. Wir möchten mit euch die Gewissheit teilen. Wir möchten mit euch das ewige Leben teilen. Weil das ist, was uns eins macht. Dann haben wir Gemeinschaft. Und dann sagt, und diese Gemeinschaft ist nicht nur, dass wir miteinander Gemeinschaft haben. Diese Gemeinschaft ist zugleich mit der Gemeinschaft mit dem Vater. Wir sind eins mit dem Vater. Da sind wir eins miteinander. Und diese Gemeinschaft mit dem Sohn. Ich schließe mit 1. Johannes Kapitel 17. Und damit schließe ich für heute. Schaut mal, was Jesus in diesem Gebet noch auch gebetet hat. Das lese ich euch noch mal, die Verse als Abschluss. Johannes 17, ab Vers 18. Jetzt verstehen wir, warum Johannes die Verse, ich hoffe, wir verstehen gleich, warum Johannes diese Verse so geschrieben hat in dem Brief, denn das ist das, was wir hier haben. Vers 18, Kapitel 17. Wie du mich in die Welt gesandt hast, hab auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Das Versprechen, das Jesus im hohepriesterlichen Gebet gesprochen hat und die Bitte, er hat für die Apostel gebetet. Er hat gesagt, Vater, ich habe keinen verloren, außer den einen. Vater, ich bewahre sie, Vater, heilige sie, Vater, vollende sie. Das hat er alles für die Apostel gebetet. Und dann denkt er, aber und ich? Jesus hat aber auch gebetet, Vater, ich bitte für die, die durch ihr Zeugnis und durch ihre Verkündigung an das, was ich ihnen gezeigt und gesagt habe, wenn sie diesen Menschen auch das glauben, dann gilt ihnen alles das Gleiche. Ich bitte nicht nur für die Apostel, ich bitte wirklich für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Die gleichen Verheißungen, das Gleiche, was den Aposteln gilt, gilt auch uns, weil Jesus hat dafür gebetet und er sagt, Vers 21, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit sie die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Schaut mal, das gleiche Leben. Diese Herrlichkeit habe ich auch ihnen gegeben. Warum? Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Ich will, Vater, dass nicht nur die Apostel mit uns eins sind. Ich will, dass in der gleichen Art und Weise, wie wir beide das gleiche Leben teilen, Vater, du und ich, dass wir auch mit ihnen das gleiche Leben teilen. Und wie wir eins sind, und unzertrennbar, so will ich, dass auch sie mit uns eins und unzertrennbar sind. Und ich will, dass dadurch sie erkennen, dass du sie geliebt hast. Dann kann Gott mit uns eins werden, wenn er uns nicht liebt. Aber wir werden eins, weil er uns liebt. Wir sind eins, weil er uns in ihm geliebt hat. Dadurch ist, wenn wir glauben und wenn wir verstehen, wenn wir erkennen, wenn es uns offenbart geworden ist, dass wir eins geworden sind in Christus Jesus, dann wissen wir, dass wir geliebt sind, dass wir von Gott geliebt sind. Möge euch das wirklich als ein Trost und eine Ausrichtung und nicht verloren gehen in der Gewissheit, in all dem, was auf euch zukommt. Möge das die Quelle eurer Kraft sein. Ihr teilt das Leben Gottes. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Amen.